Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus an jeden Einzelnen, der es zu diesem Gottesdienst geschafft hat, der zu Hause zuschaut, klein, groß, jung, alt, Frau, Mann. Jeder Einzelne ist herzlich willkommen und ich hatte euch ja unter der Woche schon ein bisschen auf dieses Thema vorbereitet oder zumindest mal euch um Mithilfe gebeten per WhatsApp. Und wir machen heute weiter, wo wir letztes Jahr im November aufgehört haben. Die meisten haben wahrscheinlich genauso ein gutes Gedächtnis wie ich auch. Ich musste selber überlegen, was ich damals gepredigt habe. Aber heute geht es genau da weiter, denn das Thema ist so komplex, beziehungsweise andersrum, das ist komplex, weil wir es vermuten. Aber Paulus hat das damals einer Gemeinde erzählt, die er gegründet hat, die relativ jung war und er hat denen dieses Wort anvertraut. Dazu kommen wir gleich. Es hilft dem Gehirn ungemein, wenn er ein Bild wiedererkennt. Und das ist das Bild, was ihr heute seht. Wenn ihr bei Google eingebt, und vielleicht fällt euch jetzt die Predigt ein, wir machen da genau weiter. Ich habe damals die Suche gestartet, wenn ich in Google eingebe, was kommt, und geschaut, was Google mir ausspuckt. Und das war sehr interessant. Also ich habe das eingegeben mit ein paar Buchstaben und du siehst direkt, da kommt die Frage, was koche ich heute? Ja, das ist scheinbar so wichtig, dass Google diese Treffer summiert und das ist halt der meistgesuchte Begriff oder angezeigte Begriff, was koche ich heute? Es geht weiter, du kannst weiter eintippen und dann kam, oder das habe ich in dem Fall probiert, und du kannst rausfinden, was den Menschen interessiert. Sie wollen wissen, was kommt heute im Fernsehen. Sehr interessant. Es geht noch weiter und dann habe ich noch weiter eingetippt, denn ich wollte wissen, die Frage, was kommt nach, also das N, und die Frage, die am meisten aufgetaucht ist, oder das Ergebnis von Google war, was kommt nach Milliarden? Und das Thema, um das es heute geht, ich will dir nicht helfen oder ein Ergebnis zu zeigen, was kochst du heute im Fernsehen, denn heute geht es darum, die Bibel möchte dich bewahren vor der Henkersmahlzeit, ja, wenn man es so umschlüsseln möchte. Die Frage, die heute im Vordergrund ist, ist ganz konkret, was kommt nach dem Tod? Vielleicht denkst du, du hast zum ersten Mal dabei zugeschaut und denkst, was geht hier ab, was passiert hier? Brot und Wein, voll die Zeremonie und du kannst das gar nicht einordnen. Und deshalb möchte ich dir einfach helfen. Ich habe einige Begriffe zusammengeführt, die Bibel ganz klar aufzeigt, die dir helfen werden, worum es heute in der Predigt geht, überhaupt einzuordnen. Ja? Du siehst auf der Folie einige Kernbegriffe und die zeigen dir, die Geburt Jesu ist bekannt. Auch ein genialer Hinweis in der Geschichte der Menschheit. Wir rechnen nicht das Jahr nach Cäsar oder nach Alexander des Großen oder nach sonst irgendeinem berühmten Mann, sondern nach der Geburt Jesu. Da ist jeder dran gehalten. Interessant. Wir haben einige Begriffe. Jesus holt seine Gemeinde ab. Wir haben die sogenannte Trübsalzeit. Wir haben das tausendjährige Friedensreich. Und ganz am Ende das letzte Gericht vor dem weißen Thron. Das sind so die Eckdaten. Natürlich sind da drin Ereignisse gefüllt, die würden das Ganze heute vielleicht ein bisschen verkomplizieren oder die Zeit auch einfach nehmen. Aber diese Begriffe, die du jetzt an der Folie siehst, helfen dir, das in der Reihenfolge zumindest mal einzuordnen, gesehen zu haben. Der Pfeil in der Mitte, der zeigt hier an, wo wir uns heute befinden. Ja, also der Pfeil ist variabel, das heißt, wir sind nach der Geburt Jesu, aber vor der Aktion, die als nächstes kommt, wenn Jesus die Gemeinde abholt. Zeitlich ist da keine Angabe, denn es ist eine Zeit, die die Bibel als Gnadenzeit nennt, eine Epoche, eine Zeit der Gemeinde, wo wir uns jeden Tag darauf warten, bis Jesus wiederkommt. Das Spannende ist, wir wissen es nicht und es ist an dir, wie du diese Zeit nutzt. Fakt ist, die Bibel berichtet von den Abfolgen danach und ganz interessant nach dem Tod. Die Bibel lässt das nicht offen. Und ich möchte einen Text lesen aus dem 2. Thessalonicher Brief, den ich gleich an die Wand werfe. Den lese ich der Reihe nach durch. Und in diesem Text beschreibt Paulus, was nach diesem roten Pfeil kommt. Ja, für alle, die Netflix kennen, an der Stelle würde ich sagen, Paulus spoilert das Ende. Für Netflix-Serien sehr uninteressant, für uns Christen eine geniale Sache, denn wir wissen, wir müssen keine Angst haben, was nach dem Tod kommt. Wir beginnen. Aus 2. Thessalonicher Kapitel 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern, oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr dran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Aus dem Zusammenhang, vielleicht schwer zu verstehen, Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde, denn es ist wohl ein Brief in die Gemeinde gekommen, eine Lehre, ein Ereignis, Dinge, die die Gemeinde vor Ort erschüttert haben. Und sie waren jetzt voller Angst und Bange, was kommt auf uns zu? Erleben wir das? Haben wir den Tag des Herrn verpasst? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Die haben sich Sorgen gemacht, die haben ihr Leben auf den Kopf gestellt, sie hatten Angst, sie wurden verfolgt. Und Paulus schreibt den Brief und sagt dieser jungen Gemeinde, was passieren wird. Und der Gedanke, der auch an der Stelle sehr wichtig ist, die Dinge, die auf uns zukommen werden, sind nicht für Menschen bestimmt, alte, erfahrene, weise Menschen, die grau sind und sehr viel in der Bibel gelesen haben, sondern Paulus vertraut es einer jungen Gemeinde an. Also Menschen, die vielleicht am Anfang ihres Lebens stehen. Und das ist sehr interessant, wenn man weiß, was in der Zukunft auf einen zukommt. Ich spreche jetzt nicht von Horoskopen, von Dingen, was ist morgen, wie wird das Wetter sein, sondern den generellen Heilsplan Gottes. Wenn er dir als Mensch bewusst ist, in deinen jungen Jahren, kannst du deine Weichen stellen, denn du weißt genau, was Gott verspricht, wird eintreffen. Vers 7 und 8 haben es gezeigt, es gibt etwas, das Böse, die Gesetzlosigkeit, und es gibt ein Hindernis, das diese Gesetzlosigkeit noch aufhält. Aber Fakt ist, der Böse wird sein Gesicht zeigen. Die Bibel nennt ihn das Tier. Er ist ein Weltherrscher, jemand, der das Böse in Person ist. Und er wird sichtbar auf der Erde treten. Die Frage ist, wann? Wenn Jesus seine Gemeinde geholt hat. Dieses Hindernis, dass das Böse hier auf der Erde auffällt, dass Menschen, die gegen das Böse sind, die gegen die Unmoral dieser Welt sind, der Heilige Geist, der Menschen anspricht, der Menschen warnt durch dein Gewissen. Und wenn dieses Hindernis weg ist, wird das Böse auf der Erde leibhaftig sichtbar. Danach werden Unmoral, Ungerechtigkeit, alles Schlechte der Menschen so aktiv sein, wie es nie zuvor gewesen ist. Ja, die Welt wird einen Herrscher herausbringen, die Bibel nennt ihn das Tier, the Beast auf Englisch. Der wird sich als Gott ausgeben und Menschen verführen. Die Menschen werden ihm nachlaufen, weil sie einen brauchen, der ihnen in dieser Ausweglosigkeit eine Perspektive gibt. Sie werden so verblendet sein, dass sie ihn zu einem Gott ausrufen. Und als Zeichen dieser Abhängigkeit, dieser Nachfolge, dieser Treue zum Tier, lassen sich auch ein Zeichen anbringen, ein Erkennungsmerkmal, das sogenannte Malzeichen seines Namens. Es wird jemand sein, der bekannt ist in Person. Es wird sogar die Position dieses Zeichens genannt, entweder an der Hand oder an der Stirn. Das ist sehr interessant, das sind wirklich reale Dinge. Jeder Mensch wird sich durch dieses Zeichen identifizieren mit der Treue zu diesem Tier. Jeder, und jetzt hör gut zu, jeder, der das Abholen der Gemeinde verpasst, auf den kommt diese Zeit zu. Aber jeder, der dieses Zeichen annimmt, das Bekenntnis zu diesem Weltherrscher, wird definitiv verloren gehen. Wie ihr das vorne am Tisch hier gelesen, aus Offenbarung 14, 9 bis 11. Und das möchte ich dir trotzdem noch mal in Erinnerung rufen. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Nun, diese Zeit, in der das passieren wird, wird mit der Bibel mit knapp 7 Jahren datiert. Es gibt durchaus einige Auslegungen oder Meinungen, wann sich das Ganze in der Blüte entfaltet. Aber es wird diese Zeit kommen, diese Zeit von 7 Jahren. Und wenn Jesus, der Fall zeigt es an, nach dieser Trübsalzeit kommen wird, dann wird er jedem, der diesem Tier nachfolgt, umbringen. Und bleib dran, wir werden im Laufe der Predigt die Dinge beleuchten und dann hoffentlich erschließt sich dir ein anderes Bild. Wenn Jesus wiederkommen wird, wird er das Tier und den falschen Propheten in den Feuersee werfen. Seine Nachfolger werden durch das Schwert seines Mundes getötet werden. Der Teufel wird eingesperrt werden, der diesem Tier die Macht gibt. Und Jesus errichtet auf dieser Erde hier ein 1000-jähriges Friedensreich. Satan wird eingesperrt und nach diesen 1000 Jahren wieder freigelassen. Ich werde an dieser Stelle nicht auf die Dinge eingehen, die während dieser Zeit passieren. Aber als groben Umriss sollte es dir erstmal für heute helfen, das zu verstehen, was kommen wird. Nach diesem 1000-jährigen Friedensreich wird der Teufel freigelassen. Er versucht, alle Menschen zu verführen, alle Menschen auf diesen letzten Kampf vorzubereiten und die heilige Stadt Jerusalem anzugreifen, in der Jesus regiert. Und nach diesem Finale, es fällt Feuer vom Himmel und alle Menschen werden vernichtet. Und jetzt kommt das große Finale vor dem weißen Thron. Und inmitten dieses Universums, du musst dir vorstellen, der Himmel und die Erde werden einfach weggefegt. Ihr Platz wird nicht mehr gefunden. Das heißt, du hast in einem luftleeren Raum das Universum endlos groß, treffen sich alle Menschen. Wo? Vor dem weißen Thron, vor dem letzten Gericht. Menschen, die ohne Gott gestorben sind, Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollten, Menschen, die dem Tier nachgefolgt sind, die Satan nachgefolgt sind. Und jetzt wird es richtig krass. Es werden vor diesem Gericht, vor diesem Thron, wo Menschen erscheinen werden, die mit Jesus nicht in den Himmel gefahren sind, Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben werden, werden dort auftreten. Ich werde euch den Vers lesen aus Offenbarung 20, von 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Buch der Bücher. Es wurden Bücher aufgetan. Und ich bin sicher, für diese Millionen von Menschen braucht Gott Platz. Und es ist ein weißer Thron. Es zeigt, es wird sauber abgerechnet. Der Richter wird sauber entscheiden nach den Werken, die in den Büchern geschrieben stehen. Ich habe mal nachgeschaut, wie das Durchschnittsalter der Welt oder der Erdenbevölkerung, es liegt bei knapp über 70 Jahren. Stell dir vor, du lebst 70 Jahre und Gott schreibt alles auf. Warum? Weil er sich nichts, als Richter nicht zu Schulden kommen lassen möchte. Er möchte nicht unter den Tisch kehren. Gott nimmt sich die Zeit und du bekommst, was du verdienst. Es geht nach den Dingen, die im Buch geschrieben stehen. Nur als Beispiel, der Mensch redet im Laufe seines Lebens knapp 500 Milliarden Wörtern. Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig in Erinnerung. 500 Milliarden Wörter, das sind nur die Dinge, die du redest. Das sind nicht die Dinge, die du machst, die du denkst, die du beeinflusst, die durch dich überhaupt entstehen. Gott nimmt dir die Zeit. Aber letztendlich wird jeder die Konsequenzen tragen, da sein Name nicht im Buche des Lebens gefunden wird. Bevor ich hier weitermache, möchte ich dir sagen, dass ich kein bisschen besser bin als du auf der anderen Seite des Bildschirms. Darfst du nicht falsch verstehen. Aber mir sind diese Dinge vor knapp 2 Wochen tief ins Herz gedrungen. Und ich habe mich damit beschäftigt und lange damit überhaupt gerungen, ob ich das überhaupt in der Form so sagen kann. Aber die Dinge, die ich dir in den nächsten Sätzen mitteilen möchte, sind nicht meine Gedanken, sondern das sagt Gott. Warum? Er möchte es dir nicht vorenthalten. So wie Paulus der Gemeinde diesen Text schreibt, ist Gott interessiert, dass du und ich es erfahren, was kommt nach dem Tod. Ich hoffe, dass dir am Ende der Predigt ein Licht aufgeht, warum Gott diese furchtbaren Dinge beschreibt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ein nimmer endender Ablauf. Dinge, die du nicht stoppen kannst. Es ist furchtbar. Es wird knallhart beschrieben. Jeder, der an diesem Ort der Hölle landet, wird keine Ruhe haben. Ist das bewusst, was es heißt, keine Ruhe zu haben? Du hast heute vielleicht ausgeschlafen, du hast gechillt, du bist dabei, vielleicht gemütlich auf der Couch, du entspannst dich, du erholst dich vor der nächsten Woche, die du arbeiten musst. Und dort werden keine Ruhe herrschen. Das habe ich mir mal willig vor Gedanken Augen geführt, wie wir uns hier auf der Erde abhetzen, von einem Termin zum nächsten. Wir kommen gar nicht aus dem Chaos raus, aus dem Stress. Und das wird in der Hölle jeden Tag so sein. Du hast keine Ruhe, keinen Schlaf, keine Aussicht, auch mal die Beine hochzulegen. Wir lesen weiterhin, dass es dort nur Geschrei geben wird. Weinende Menschen. Das kann man sich nicht vorstellen. Also wenn man Kinder hat, die schon aus dem Alter raus sind, wo es Geschrei gibt zu Hause, dann geht das richtig auf den Keks, wenn du Besuch kriegst und da schreien kleine Kinder. Du bist gar nicht gewohnt, dass einer rumschreit in deinem Haus. Man hat schon vergessen, was man damals durchgemacht hat mit den kleinen Kids. Und dort wird jeden Tag Geschrei sein. Du kannst dich gar nicht erholen. Es wird permanent furchtbar sein. Es geht sogar weit, die Menschen werden vor Stress die Zähne zusammenknirschen. Ich kannte das auch nicht, aber es ist eine offizielle Krankheit. Es gibt Menschen, die können das nicht verhindern. Die haben durch Stress bedingt ein Verhalten entwickelt, das den Menschen zwingt, die Zähne zu knirschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Bibel sagt, das wird jeder tun. Jeder wird knirschen. Das heißt, du kannst gar nicht, wenn du Zahnschmerzen hattest, kennst du das vielleicht, du kannst dich gar nicht konzentrieren. Das nervt permanent, irgendwas nervt dich. Und da wirst du knirschen. Vielleicht ist auch für dich dieser Ort gar nicht real und du denkst, so schlimm kann es nicht sein. Ja, ich hatte auch so eine Phase. Man malt sich das gar nicht aus, weil es einen gar nicht interessiert. Man ist im jungen Leben, man hat andere Dinge im Kopf. Und ich hatte damals auch sehr viele Stars, die ich persönlich einfach verehrt habe. Und es wäre für mich gar nicht so schlimm, bei diesen Stars die Zeit zu verbringen. Künstlern, Idole, Musiker, Fußballer. Völlig egal. Es werden viele dort sein. Und du denkst vielleicht, da gibt es Party, da gibt es Action. Während im Himmel vielleicht mal nur Harfe spielt, die Gedanken gibt's. Aber sorry, die Bibel ist auch hier ziemlich deutlich. An diesem Ort wird dir niemand helfen. Dort gibt es niemand, dem du wichtig bist. Und das musst du dir vorstellen. Jeder ist mit seinem eigenen Schmerz beschäftigt. Wenn ich schwer verletzt bin, kann ich niemandem helfen, der selber schwer verletzt ist. Wenn ich mit den Zähnen knirsche, dann interessiert das mich überhaupt nicht, ob du die Zähne knirscht. Ich habe das eigene Problem selber. Dein Name wird dort nicht gerufen werden, da jeder mit sich selber beschäftigt sein wird. Du wirst keine Ruhe haben, keine Pause, kein Ausweg, keine Reue, keine Umkehr. Und das ist, was ich jetzt mitgeben möchte, ganz wichtig, es gibt dort keine Liebe. Ist das nicht grausam? Kann Gott so einen Ort erschaffen, an dem keine Liebe ist, wo er nicht da ist? Und jetzt komme ich zurück zu der Aktion diese Woche. Ich hatte das im Status gepostet. Du konntest Dinge unter Dingen, die ich einfach der Reihe nach einfach zufällig reingeschrieben habe, konntest du wählen, welche von diesen Dingen, die nicht gut sind, Vergehen sind, Straftaten, konntest du wählen, wo du persönlich ein Auge zudrücken würdest. Und ich danke dir, der du mitgemacht hast. Ich hatte gesagt, es bleibt anonym. Und die Antworten waren sehr interessant. Ich habe mich selber entdeckt, keine Frage. Auf der Folie siehst du die Dinge, für die, die meinen WhatsApp-Status nicht gelesen haben. Auf der Folie siehst du Dinge, die ich zur Auswahl gestellt habe. Interessant ist, so gut wie jeder, fast alle, ich glaube drei Teilnehmer von 40 Mann, ich war das, konnten bei keinem ein Auge zudrücken. Die meisten haben einer, zwei Begriffe, drei, hoch bis zu fünf oder sieben Begriffe, wo sie für sich eine Trennung hatten, das könnte ich durchwinken, das wäre gar nicht so wild. Es kamen zusätzlich Erklärungen per Sprachnachrichten, warum die diese Entscheidung getroffen haben, warum dieses eine Delikt oder das andere vielleicht nicht ganz so wild sind. Zum Beispiel, wenn jemand bei Lüge ein Auge zudrücken kann, ja, wenn mein Kind vielleicht lügt, bin ich nicht ganz so streng, aber wenn ein anderes Kind mich anlügt, dann werde ich richtig wild. Oder wenn einer aus meinem Bekanntenkreis irgendwas Schlimmes macht, dann relativiere ich das, während das, wenn das andere machen, überhaupt nicht verstehe und direkt verurteile. Wie kann er das tun? Nur als Beispiel. Ja. Und auf der nächsten Seite siehst du die Gewichtung. Also die meisten Menschen hatten kein Problem mit Steuerhinterziehung und Lästern. Auch hier sehr interessant, der Anteil von weiblichen Teilnehmern zu männlichen Teilnehmern. Die männlichen sind berufstätig, die haben mit Steuerhinterziehung gar kein Problem. Frauen haben sich schwer getan mit Lästern, drücken da ein Auge zu, ist nicht ganz so wild, das macht jeder. Ja, hätte jetzt Armin Laschet aus NRW meinen Handy-Status, der würde meine Steuer-CD mal oder meine Daten mal abkaufen bestimmt, um zu wissen, wer Steuern hinterzieht und wer es scheinbar gar nicht so schlimm findet. Nochmal, ich verurteile dich nicht, im Gegenteil, ich verurteile dich nicht, ich hinterziehe selber Steuern. Ich werde euch jetzt keine Gewichtung abgeben, ob jemand, der Steuern hinterzieht, in der Hölle landet. Werde ich an der Stelle nicht tun. Die Auswertung, um die es hier ankommt, die zeigt jedoch Folgendes. Wir haben ein Gespür für Gerechtigkeit. Warum? Diese Begriffe wurden nämlich ganz klar verurteilt. Niemand hat bei diesen Begriffen gesagt, hey, so ein Missbrauch ist in Ordnung, kann passieren. Totschlag, meine Güte, da was im Streit passiert. Nein, interessant, dass diese Begriffe, die in unserem Gesetz akut verankert sind, auch hart bestraft werden. Niemand hat hier gesagt, ich drücke ein Auge zu. Wir möchten nicht, dass zumindest diese heftigen Dinge, dass die durchgelassen werden. Wir möchten Vergeltung dafür. Und weißt du warum? Die Bibel sagt das dir, du und ich, wir sind geschaffen worden nach Gottes Ebenbild. Gott hat das Gesetz in dein Herz geschrieben. Dein Gewissen sagt dir ganz klar, das ist never, dass man das durchgehen lassen kann. Wir erwarten Gerechtigkeit. Wenn jemand mir wehtut, ich erwarte Gerechtigkeit. Dein Gewissen, dein Ruf nach Vergeltung zeigt, wer dein Schöpfer ist. Trotz den ganzen Geschichten der Menschheit ist dieses Phänomen nicht verloren gegangen. Du hast ein Gewissen und das plagt dich. Zu Recht plagt es dich, denn Gott hat das in dir reingesetzt. Solltest du an der Stelle, ganz wichtig, lieber Zuschauer, mit Gott nichts zu tun haben, sondern du klammerst ihn aus, bewusst, du glaubst an einen zufällig entstandenen Planeten, an alles, an eine Evolution, die das ganze Leben heute zufällig ins Gang gesetzt hat. Du hast ein Problem damit zu glauben, dass ein Schöpfer hinter den faszinierenden Aktivitäten im Universum oder den komplexen Abläufen im Menschen zu tun hat. Du glaubst, dass es zufällig ist? Dann darfst du die hier gezeigten Begriffe auf der Folie, darfst du die gar nicht bewerten. Warum? Wenn etwas zufällig entstanden ist, hat das gar keine Bewandtnis. Es ist zufällig. Und in diesem Zufallsprinzip gibt es keinen Grund überhaupt in diese Kerbe reinzuschlagen, denn deine Bewertung ist rein subjektiv. Du für deinen Teil kannst bei Steuererklärung das Auge zudrücken. Der andere sagt, hey, hör mal, Lästerung finde ich gar nicht schlimm. Der andere hat da wieder keine Probleme. Es gibt Völker, die schlachten sich ab, die essen sich auf, nennt man Kannibalen. Für die ist das kein Problem, das ist abgemacht. Jede Insel hat sein Ritual. Die Kinder wachsen damit auf, es ist völlig normal, andere Leute zu verspeisen. Wenn es dieses zufällige entstandene Leben gibt, dann darfst du diese Dinge gar nicht bewerten. Du darfst auch niemanden verurteilen, der das unter Strafe stellt. Es gibt in einem Zufallsprinzip keine Bedingung. Es ist Willkür. Wenn es keine Moral gibt und die Erde ist zufällig entstanden, dann gibt es auch keinen Moralgeber. Ja, ich hoffe, du kannst mir folgen. Auf diesem Planeten, der selber hervorexplodiert ist, Evolution, die ganzen Dinge, die du in der Schule lernst, die sagen ganz klar, es gibt keinen Maßstab, denn es ist einfach willkürlich entstanden, ohne Bedingung, ohne ein Ziel. Der gemeinste Mörder ließe sich gar nicht verurteilen in einer Welt, die aus Zufall entstanden ist. Denn es gibt keine Moral. Es gibt doch niemanden, der in einem Zufallsprinzip sagt, das sind die Bedingungen. Bedingungen gibt es in einer Programmierung, in einem Ablauf, in einem System, wo Information hintersteckt, wo ein Creator oder ein Schöpfer etwas geschaffen hat. Nach diesem System läuft das Ganze. Jetzt sagst du, okay, Moment. Jeder Mörder hier in Deutschland wird bestraft, da wird ein Gesetz haben. Und ich habe sehr viele atheistische Freunde, mit denen ich auch gerne diskutiere. Und die sind der Meinung, unter anderem der Meinung, wir brauchen die 10 Gebote nicht, denn unsere Logik, unser Humanismus, den wir erschaffen haben in diesem Zufallsprinzip, haben wir Grenzen gesetzt den Menschen, dass er nach dem Gesetz verurteilt werden kann. Wir brauchen Gott nicht. Unser Gesetz sagt, jeder Mörder wird bestraft. Wir brauchen die 10 Gebote nicht. Ja, dann denk mal weiter jetzt. Der Mörder deines Kindes kommt irgendwann frei. Er hat seine Strafe abgesessen, kommt frei. Per Gesetz, das du erschaffen hast, lieber Mensch, der du mit Gott nichts zu tun haben möchtest. Perfekt, du gehst hin, gibst dem Mörder deines Kindes Shake Hands, ihr werdet Freunde, denn er hat ja vorgesetzt die Strafe abgesessen. Du hast nichts mehr gegen ihn in der Hand. Er bringt dein Kind um und du vergibst ihn einfach. Kraft des Gesetzes ist seine Strafe erledigt. Die Auswertung zeigt jedoch ganz klar, dass wir diese Dinge niemals vergeben würden. Diese Dinge stehen bei uns im Gerechtigkeitsempfinden ziemlich weit oben. Ich würde dem Mörder meines Kindes, ich weiß nicht, ob ich dem vergeben würde oder in welcher Form. Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Das erleben wir immer wieder, dieser Wunsch in uns drinne. Erst recht, wenn es uns persönlich trifft. Wir erwarten, dass ein Mörder verurteilt wird. Und diese Tat des Mörders ist stellvertretend für all diese Dinge, die in der Bibel stehen. Und jede kleinste Lüge ist genauso schlimm wie die kleinste Lästerung. Sünde, ein Begriff, der letzten Endes auch als Zielverfehlung ziemlich klar die Erklärung liefert. Sünde hilft dir oder führt dazu, dass du das Ziel verfehlst. Jeder, der auch nur eine einzige Sünde getan hat, sagt die Bibel, nur eine einzige Sünde verfehlt dieses Ziel und landet Kraft des Gesetzes in der Hölle, denn bei Gott wird jede Sünde bestraft. Erinnerst du dich, dass es in der Hölle keine Liebe gibt? Das liegt auf der Hand, denn Gott wird dort nicht sein. Warum? Es ist ganz einfach. Diese Menschen, die dort sind, wollten mit Gott nichts zu tun haben. Sie haben die Liebe zur Wahrheit weggedreht. Sie wollten mit Gott nichts zu tun haben. Sie haben die Nachfolge dem Tier gegeben, dem Herrscher der Welt, Satan, die Kraft, die dahinter steckt. Beschäftigt den Menschen, die das ganze Leben lang keine Zeit haben, um wenigstens Sonntag vielleicht auch mal sich zur Ruhe zu setzen und über ihr Leben nachzudenken. Sie schmieden am Sonntag schon Pläne, was in der Woche sein wird. Sie kommen aus ihrem Arbeitsleben nicht raus. Sie sind dauerhaft beschäftigt mit Dingen, die mit Gott nichts zu tun haben werden. Und Gott ist genial. Er gibt den Menschen ihren Wunsch, erfüllt den Wunsch und sie werden auch in der Hölle keine Ruhe haben. Permanenten Stress, das kann man sich nicht vorstellen. Menschen, die im Leben keine Zeit hatten, sich um die Ewigkeit zu kümmern, werden auch in der Ewigkeit keine Zeit haben. Das ist furchtbar. Menschen, die nicht darauf geachtet haben oder sichergestellt haben, ob ihr Name im Buch des Lebens steht. Vielleicht, weil du denkst, du bist eigentlich kein schlimmer Mensch und Gott wird schon richten. Gut, ich habe jetzt hier bei den Dingen die Augen das ein oder andere Mal das Auge zugedrückt, aber es macht jeder, hey, da wird Gott schon ein Auge zudrücken. Ich gehe hier regelmäßig zur Beichte und ich habe auch noch nie einen umgebracht. Also so schlimm kann ich nicht sein. Gott wird meinen Lebenswandel schon irgendwie abnicken. Ist ein liebender Gott, ist ein vergebender Gott. Wach auf, wach auf. Du und ich, wir Menschen, die wir schon schlecht sind und böse sind und uns bei vielen Dingen ertappt haben, wenn wir, die wir wirklich schon voller Fehler sind, wir erwarten schon, dass Gerechtigkeit geübt wird für Taten, die unseren Vorstellungen nicht entsprechen. Dinge, die Gott in der Bibel ganz klar verurteilt. Was erwartest du von Gott, dass er dir das bei dir ein Auge zudrückt? Wir sündige Menschen erwarten schon Vergebung für die Dinge, die wir selber schon verkehrt machen. Vor Anbeginn der Welt, bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er seinen Sohn Jesus Christus, seinen einzigen Sohn Jesus Christus, als Retter für dieses Problem, für die auslösende Gerechtigkeit bestimmt. Wir haben es heute erlebt und wir haben teilgenommen, wir haben dran gedacht. Dieser, sein Sohn, er wurde verhöhnt, ausgelacht, ausgespuckt, ausgepeitscht, ausgezogen, geschlagen. Ihm wurde eine Dornenkrone aufgedrückt, er musste sein eigenes Kreuz tragen, er wurde zu Unrecht verurteilt und am Ende nagelt man ihm Nägel durch den Körper. Alle sehen zu, einige lästern, die Leute gehen vorbei, die lachen ihn aus, die zocken um seine Klamotten, die machen ihn komplett arm. Er hatte vorher schon nichts und selbst am Kreuz wird sein letzter Besitz, die Klamotten werden verzockt. Er bezahlt dort am Kreuz für deine und meine Schuld. Und jetzt die Frage, ganz persönlich an dich. Was meinst du, wird Gott sagen, wenn du diese Tat, die er am Kreuz gebracht hat, einfach ablehnst? Was meinst du, wird Gott davon halten, wenn du seinen Sohn ablehnst? Ist dir klar, was das bedeutet? Gott, der Schöpfer, hat diesen Sohn, Jesus Christus, als einzige Chance auf die Erde geschickt, um deine und meine Sünde abzutragen. Denn wir erwarten Gerechtigkeit, Gott genauso. Gott selber hat diesen Ausweg geschaffen. Da hatten wir keinen Einfluss drauf. Er hat diese Lösung geschaffen, als wir noch gar nicht geboren waren. Gott selber hat einen Ausweg geschaffen und deinen Namen in dieses Buch des Lebens eingetragen. Warum? Es passierte alles vor Anbeginn der Welt. Sein Sohn Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Gott kennt dich, er kennt dich ganz persönlich, er kennt deinen Namen. Aber Gott, der die Gerechtigkeit in Person ist, so wie das Böse in Person wirklich die Sünde ist, er konnte kein Auge zudrücken, sondern er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt und sein Sohn hat auch kein Auge zugedrückt, sondern er hat sein Leben am Kreuz für dich ausgehaucht. Er hat dafür bezahlt. Verstehst du, warum es bedeutet, dass es Gott so wichtig ist, das so knallhart in die Bibel reinzuschreiben, um dich von diesem eben schrecklichen Ort zu bewahren. Und ich kann dir versichern, wenn du mit Gott nichts zu tun haben möchtest, wenn du das alles ausklammerst, dann bleib auf deinem Lebensweg so, wie du bist. Du musst nichts dafür tun, um in die Hölle zu kommen. Gar nichts. Du musst nur Jesus ablehnen. Und ich möchte eine Stelle lesen aus Johannes 12, 46 bis 48, wo Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter, denn das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Egal wie oft du jede Woche beichtest, egal welche Zeremonie du zu Hause abfährst, Egal wie fromm du lebst, wie viel du spendest, egal wie viele Menschen du hilfst, wenn dein Name nicht im Buche des Lebens steht, gehst du definitiv auf ewig verloren. Deshalb redet Gott Klartext. Er verschönt das nicht. Hör auf seine Stimme, hör auf dein Gewissen, denk nach, komm zur Ruhe, nutz die Zeit und überdenke dein Leben. Ist dein Lifestyle, deine Mühe und Plagen, sind dir es wert, die Ewigkeit dafür zu opfern, für die Ziele, die du dir auf der Welt, die du dir vornimmst, zu erreichen? Ist es wert, eine unvergängliche Ewigkeit gegen ein kurzes Erdenleben einzutauschen, für diesen Moment zu opfern? Und weil Gott Gerechtigkeit fordert, wird er auch Gerechtigkeit einfordern. Bekenne ihm deine Sünden, sag ihm wirklich, worin du gesündigt hast. Nenne es beim Namen. Komm vor Gott. Sei ehrlich zu dir selber. Der Preis ist bezahlt. Alles, was Gott machen konnte, hat er gemacht. Was wir niemals von uns machen könnten. Und wir beten für deine Überwindung, deinen Stolz zu erkennen, dass du in der Tat ein sündiger Mensch bist. Ich bin ein sündiger Mensch. Jede kleinste Verfehlung hat den Tod von Jesus Christus provoziert. Es erfordert Mut. Sei ehrlich zu dir selber. Nutz die Zeit. Denk wirklich über dein Leben nach. Das braucht Mut. Und was mir aufgefallen ist, Menschen, die im Himmel nicht sein werden, die Bibel sagt, es sind Feiglinge, die nicht in das Reich Gottes eingehen. Feiglinge, das sind Menschen, die nicht den Mut haben zu bekennen, Gott, ich bin schuldig vor dir. Und Gott möchte mit Feiglingen nichts zu tun haben. Gott möchte dir vergeben. Das ist die letzte Folie, einer meiner Lieblingsfolien. Dort am Kreuz siehst du Liebe und Vergebung, aber du siehst auch Gerechtigkeit und den Preis dafür. Gott möchte dich in der Ewigkeit sehen, auf dem neuen Himmel, im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Er macht alles neu und er möchte dich dabei haben. Ein Ort, an dem du einen neuen Namen bekommst, das ist auch genial. Gott macht dich zu einer Persönlichkeit, er ruft dich bei einem Namen. Genau das Gegenteil, du wirst im Himmel Ruhe haben, du wirst dich ausruhen können von deinen Werken, du wirst das genießen, was du auf diesem Erdenleben verpasst hast, für Gott. Und Gott wandelt das um in einer Ruhe, in einem Erlebnis, das, wo die Bibel sagt, das hat kein Auge gesehen und kein Ohr gehört. Während in der Hölle Stress ist, kannst du im Himmel ausruhen und Dinge erleben, die Gott vorbereitet hat. Gott drückt kein Auge zu, never. Das geht gar nicht. Er ist gerecht und er erwartet Gerechtigkeit von dir. Er kann kein Auge zudrücken, wenn du als Sünder zu ihm kommst. Jesus musste dafür bezahlen. Und Gott wird im Himmel dein Vater sein. Auch hier auf der Erde schon, wenn du zu Jesus gehörst. Er wird dein Vater sein. Und das ist genial. Meine Frau hat unseren Sohn meinem Namen geben als Zweitnamen und das verbindet ihn. Und er ist froh oder mit Stolz sagt er, wie er heißt, er nimmt meinen Namen von seinem Vater. Und das macht mich auch in gewisser Weise stolz. Er trägt meinen Namen weiter. Und Gott wird sich genauso freuen. Er gibt dir einen Namen, weil du zu ihm gehörst. Du bist jemand. Ich habe mal in der Statistik ein bisschen geforscht, was hier auf der Welt so abgeht. 11 Millionen Menschen sitzen weltweit im Gefängnis. 11 Millionen Menschen, niemand interessiert der Name, die haben eine Nummer. Es interessiert keinen Menschen. Allein in 2 Ländern der Welt, Brasilien und Mexiko, in diesen beiden Ländern werden ungefähr 60% der Menschen jeden Tag getötet, wie es weltweit durch Kriege passiert. Nur in 2 Ländern durch Mord. Das kann man sich nicht vorstellen. Und jedes Jahr werden 437.000 Menschen umgebracht. Niemand interessiert sich für diese Menschen. Niemand. Aber Gott schreibt alles in seinem Buch auf und jeder wird am Ende seines Lebens dafür gerade stehen, was er macht. Wie gesagt, ich habe es hier heute den Schwerpunkt auf Mord gelegt, aber letzten Endes hat jede dieser Taten einen Mord, nämlich Jesus Christus stirbt. Er wurde umgebracht durch uns Menschen. Wir wollten ihn nicht wahrhaben. Und ich lade dich ein, denk drüber nach. Wenn du verstanden hast, worum es heute geht, Und vielleicht habe ich dich wirklich persönlich getroffen. Wo du vielleicht erwartet hast, einen gemütlichen Gottesdienst, ein bisschen was für die Seele, vielleicht eine schöne Unterhaltung. Ich muss dich enttäuschen. Denn es ist knallhart, was heute abgeht. Und ich rufe dich wirklich auf, zögere es nicht hinaus. Es steht gewaltig viel auf dem Spiel, nämlich eine Ewigkeit. Und wie dir das ganz klar geklärt, nimmst du nicht teil am Abendmahl an dem Vergebungskelch Jesu Blut, dann wirst du einen Zorneskelch trinken. Und da kannst du es dir nicht aussuchen, du wirst ihn trinken. Vielleicht hast du Dinge heute nicht verstanden, vielleicht habe ich zu schnell geredet, vielleicht hast du zum ersten Mal diese Dinge gehört, du kannst sie nicht einordnen. Und ich lade dich ein, geh auf unsere Homepage eg-marienheide.de. Such den Kontakt, schreib uns an. Wir werden dir antworten. Zöger es nicht hinaus. Brauchst du heute einen Besuch? Schreib uns an. Besorg dir oder schreib uns eine Mail und wir rufen dich an. Lass eine Nummer da. Denn es gibt nichts Wichtigeres, als diese Entscheidung zu treffen. Dein Name muss ins Buch des Lebens. Lehnst du Gott ab, wird er deinen Namen rausstreichen. Das kommt nach dem Tod. Und ich möchte jetzt einfach mit dir zusammen beten. Nutz die Zeit, komm zur Ruhe, lass dich von Gott ansprechen. Wir stehen auf, haben eine Gebetszeit und ich bete für dich. Amen.